Über 1. Samuel 9, Vers 10. Und alle, die jetzt hier schon häufiger hinkommen, die sagen, Mann, das machst du doch eigentlich immer. Und das stimmt auch zumindest die beiden letzten Sonntage und den letzten Freitagabend. Und ich möchte heute wieder darüber predigen, über diesen Abschnitt. Und es gibt da eine Menge Wahrheit, eine Menge Dinge, die wir uns immer mal wieder, wo es sich lohnt, sich die in Erinnerung zu rufen. Den Drücker, den such dich. Wahrheitspunkte, an denen wir immer wieder neu festhalten können, die wir uns so in Erinnerung rufen können, die uns motivieren können, wo das gut ist, sich die immer mal wieder ins Herz zu schreiben. Okay, ich bete nochmal am Anfang und dann geht's auch schon los. Komm, Heiliger Geist, und rede du. Bitte, bitte, bitte. Amen. Ja, ich hatte die letzten beiden Sonntage schon darüber gesprochen. Und wenn ihr hören wollt, was ich da gesagt habe, könnt ihr auf der jfrs.de Homepage unter vom Eselsucher zum Mann mit Krone die Predigten nachhören, Teil 1 und 2, heute Teil 3. Und damit ihr nochmal so einen kleinen Einblick habt, worum es in diesem Abschnitt geht, erzähle ich euch nochmal, was bisher geschah. Vor 3000 Jahren gab es im Staat Israel noch kein Königreich, noch kein Königtum, hat es auch bis dahin da und noch nicht gegeben. Gott war der König und er hat immer mal wieder Propheten und Richter berufen, die das Volk dann geleitet haben. Zu dem damaligen Zeitpunkt war Samuel der Mann der Stunde, der große Richter und Prophet Gottes. Und das Volk wollte aber jetzt auch mal einen König haben, wie alle anderen Leute ja auch einen König hatten zu damaligen Zeit. Und Gott lässt sich darauf ein. Und dann stellt uns die Geschichte einen jungen Mann vor, der heißt Saul. Und Saul bekommt den Auftrag, losziehen zu sollen, um ein paar entlaufene Eselinnen zu suchen. Das macht er auch, aber allerdings ohne Erfolg. Und mit so die letzte Idee ist, wir könnten noch mal da drüben in die Stadt gehen, wo dieser Samuel wohnt, wo dieser Gottesmann wohnt. Und dann kann der mal mit uns beten. Und die treffen sich, Saul und Samuel. Und Samuel sagt, hey, mach dir jetzt mal keinen Sorgen um die Eselin, richte dein Herz nicht auf Eselin, sondern wir machen jetzt erstmal einen Gottesdienst und da bist du eingeladen und es gibt auch noch was Leckeres zu essen hinterher. Und am nächsten Morgen begleitet er Saul aus der Stadt hinaus und sagt ihm dann, pass auf Saul, jetzt steh still und hör genau zu, was der Herr, der Gott dir jetzt kundtun möchte. Und er nimmt eine Flasche Öl, gießt sie ihm über den Kopf, küsst ihn und sagt, du bist der neue König von Israel und du sollst das Volk aus der Bedrängnis herausführen. Was für ein Tag. Am Morgen noch Eselsucher und am Nachmittag schon König, obwohl es ja noch gar kein Königtum gibt. Und das Gleiche gilt auch für dich und mich. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du ein Lehrling bei Jesus bist, dann hast auch du eine Flasche mit Öl über den Kopf, ist über dir ausgegossen worden. Sagst du vielleicht, da kann ich mich gar nicht daran erinnern. Das ist ein Symbol, dass du den Heiligen Geist in dir hast. Du bist geküsst und geliebt von Gott. Und du bist eine Frau mit Krone, eine Königin, ein König. Und auch hier sagst du vielleicht, ja, aber gut, wo ist denn mein Thron? Wo ist denn mein Palast? Wo ist denn mein Schmuck? Wo sind denn die Steuereintreiber, die Geld für mich reinholen, damit ich das verprassen kann, wie das so Könige tun? Okay, das ist alles noch nicht da. Bei Saul war das übrigens auch nicht da. Deswegen ist das eine schöne Parallele. Und trotzdem stimmt es. Bist du ein Mann mit Krone? Und ich glaube, wenn das irgendwie für dich noch alles nicht so ganz weit weg ist, dann könnte das heute Abend dein Abend sein, wo du als Eselsucher hier übertragen hier reingekommen bist und als Mann mit Krone hier wieder rausgehst. Und dann sagt Samuel, dem guten alten Saul, sagt, okay, und jetzt mach dich auf und dann wirst du auf dem Weg, wenn du nach Hause gehst, ganz viele Leute treffen, unter anderem eine Schar von enthusiastischen, begeisterten Propheten, die ganz viel Musik und Lobpreis machen und du wirst mit einsteigen und genauso passiert das dann auch. Saul macht total mit, er singt, er tanzt, er schreit vielleicht und wird da tief, so sagt es die Schrift, tief in seinem Herzen verändert. Da machte Gott aus ihm einen neuen Menschen. Und dazu haben wir gleich noch gut Gelegenheit. Und Veränderung, vielleicht ist das auch ein Punkt, den du, und ich hoffe, dass du es schon erlebt hast, ich meine, ich kenne ja ganz viele von euch, oder sehe es euch an der Nasenspitze an, dass auch ihr schon erlebt habt, wie Gott euch in eurem Herzen verändert hat. Und das ist wunderschön. Und heute möchte ich gerne noch über zwei andere Aspekte sprechen, über noch etwas, was Samuel dem Saul mit auf den Weg gibt. Und das habe ich die letzten drei Mal, wo ich darüber gepredigt habe, und es ist heute das letzte Mal, habe ich das immer weggelassen, weil das sonst zu viel gewesen wäre. Aber ich möchte euch das gerne heute auch nochmal vorlesen. Entschuldigung. Ja. Wenn diese Zeichen bei dir eintreffen, kein Moment, drückt ihr da hinten auch? Oder? Ich habe hier nämlich auch einen Drücker. Ja, wenn diese Zeichen bei dir eintreffen, also das alles, ne, was vorher passiert ist, du triffst diese Scharpropheten, du machst ja, der Geist Gottes kommt über dich und du machst da voll mit und wirst verändert, dann tu einfach, was dir vor die Hände kommt. Denn Gott ist bei dir. Dann sollst du mir voraus nach Gilgal gehen und 7 Tage auf mich warten. Ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer darzubringen und Freudenopfer zu schlachten. Dann werde ich dich wissen lassen, was du tun sollst. Als Saul von Samuel wegging, verwandelte Gott sein Herz. Alle Zeichen trafen am selben Tag ein. Und es gibt hier zwei Dinge, die Samuel noch dem Saul mit auf den Weg gibt, was er noch tun soll. Und ich fange mal mit dem zweiten an. Und das ist, er soll vorausgehen und warten. Und warten ist ja nicht so die schönste Beschäftigung. Also warten, wer wartet schon gern? Warten ist ja total ätzend. Vor allem, wenn man sich eventuell mit Leuten verabredet hat und man muss noch lange auf die warten. Erst recht, wenn man noch 7 Tage auf die warten muss. Warten tut keiner gerne. Das kommt uns wie total verschwendete Zeit vor. Und ich glaube, wenn wir für Leute warten, dann sind das entweder Leute, die wir wirklich sehr, sehr lieb haben oder die einfach sehr bedeutend ist. Wir müssen noch auf sie warten. Und es gibt Leute, die halt auch wissen, dass man auf sie warten würde, weil sie wichtig sind. Ich hatte mal vor einigen Jahren die große Ehre, auf dem Freakstock zu predigen, an dem Sonntag. Und ich habe das vorher mit den Leuten so ein bisschen besprochen, was macht wer wann. Und ich habe den Ablauf gesehen und dann irgendwie noch so, ich weiß gar nicht, wie ich das mitbekommen habe, aber mitbekommen habe, keine Ahnung, jetzt als Beispiel, 14 Uhr Abschlussseminar und um 14 Uhr spricht der koptische Bischof, der auch gleichzeitig der Gastgeber, die koptische Kirche, der gehörte das Gelände in Borgentreich, und der koptische Bischof war eingeladen, ein Grußwort da auch auszurichten. Und ich so, ja Moment, aber hier, ich glaube 11 Uhr war das so, aber Moment, 11 Uhr, da predige ich doch, wie kann der koptische Bischof auf der gleichen Bühne das Grußwort halten? Und die sagten, ja, ja, klar, wir haben den für 11 Uhr eingeladen, der kommt sowieso immer 1,5 Stunden später. Und ich so, sicher? Sicher, der kommt immer zu spät, der muss auch nicht pünktlich kommen. Und so war es dann auch. Der kam, wann er meinte, dass es jetzt richtig wäre. Und wenn dann da über 1,000 Leute warten, dann müssen sie halt warten. Und ich glaube, dass das, gut, jetzt die koptische Kirche hat ihre Wurzeln in Ägypten. Das ist schon ziemlich nah an dem biblischen Kontext so dran. Und wir Deutschen leiden häufig darunter. Es ist eine große Not, dass die Bibel nicht von uns geschrieben wurde, weil sie so was ist einfach so anders. Es hat so überhaupt nichts mit unserer Kultur zu tun. Es ist auch irgendwie 1000 Widersprüche und dann wird das so gesagt und dann wird das so gesagt und irgendwie es ist so, es könnte so viel deutscher sein, aber ist es halt nicht. Und in diesem Kontext, was ich glaube, hier für uns drin ist, vorausgehen und warten, dass es auch manchmal Zeiten gibt, wo es sich lohnt, auch für uns zu warten. Und das anzunehmen, dass es irgendwie Zeiten gibt des Nichtstuns, wo es Zeiten gibt des Wartens. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, dass Gott Zeit hat. Gott hat Zeit. Gott hat sogar eine Ewigkeit Zeit. Und Gott ist nicht ein gehetzter Gott, obwohl er zu 1 Million Hauskreisen in der Woche war, die alle besucht hat und auch noch am Wochenende 100.000 von Gottesdiensten besucht, weil er versprochen hat, bei jedem dabei zu sein. Trotzdem ist er nicht gehetzt. Und er möchte auch eigentlich nicht, dass seine Leute nur gehetzt sind. Im Gegensatz dazu gibt es auch noch den Teufel. Ich rede eigentlich nicht so gerne über den Teufel. Wer predigt schon gerne über den Teufel? Aber der Teufel hat keine Zeit. Und er weiß das auch. In Offenbarung 12 steht: Darum freue dich, Himmel, jubelt, die er darin wohnt. Doch wehe der Erde und wehe dir Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und rast vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und ich glaube, dass der Teufel schon irgendwie einen Zeitgeist verbreiten will, wo Leute total gehetzt sind und total gestresst sind und dass uns dieser Stress, das ist ja irgendwie ein Thema, was irgendwie so fast alle von euch betrifft. Und ich wünschte, ich könnte hier stehen und sagen, so und so kann man dem entgehen, ja, und Entschleunigung, es gibt ja solche Schlagwörter und eigentlich wissen wir alle, dass es nicht gut ist. Und trotzdem verlieren wir das so häufig. Es gibt Leute, mit denen ich mich mal so verabreden will und sag so, hey, sollen wir uns da nochmal treffen? Und dann gibt es auch Kollegen, da gibt es Männer, die sagen dann so, nee, ich bin gerade total gestresst. Also aktuell ist mein Leben so gestresst, ich bin gerade so busy. Und das akzeptiere ich dann auch. Aber eigentlich würde ich manchmal gerne ihnen fast schon so die Wahrheit sagen, dass das gar nicht stimmt. Dass sie nicht jetzt gerade total gestresst sind, sondern es gibt Leute, die sind eigentlich immer gestresst. Das ist eigentlich fast egal, was du sie fragst. Sie sind immer total gestresst. So wie ein Grundton des Lebens. Und irgendwie ist das sicher jetzt auch nicht neu. Und vielleicht denkst du jetzt auch, ja gut, ich bin hier hingekommen, um was Neues zu hören. Und vielleicht denke, ja, da muss ich dich vielleicht enttäuschen. Eigentlich wissen wir das alle, dass das ja eigentlich nicht so sein soll. Dass wir eigentlich nicht dafür gemacht sind, durchs Leben zu hetzen, bis irgendwann mal vielleicht die Rente kommt. Und selbst Rentner sind immer gestresst, sagen sie zumindest. Und ich glaube, dass uns auch dieser Stress irgendwie auch wichtige Momente verpassen lässt, wo wir dann plötzlich K.O. sind. Ja, und ich glaube, dass Gott hier will, dass wir in seine Ruhe reinkommen. Gott spricht mal zu Mose: Mein Angesicht soll vorangehen und ich will dich zur Ruhe leiten. Und was wäre das cool, wenn das so ein Punkt ist, geh voraus und warte auf mich und jetzt gar nicht mehr das so als total ätzend zu sehen, sondern in Gottes Frieden und Entspanntheit hereinkommen. Und dann, was machen die erstmal? Also er soll da hingehen, dann soll er erstmal auf Samuel warten und was machen sie? Sie machen Dankopfer und Freudenopfer. Und jetzt das, ich möchte noch mal ein bisschen Zusammenhang geben, euch noch mal eben in Erinnerung rufen, dass die gerade echt Probleme hatten. Die hatten gerade echt Probleme. Die hatten lebensbedrohliche Probleme, nämlich eine große Unterdrückung militärischer Art, unter denen ganz viele Leute gelitten haben. Und damals war es so üblich, dass so die Verlierer in dem Szenario auch immer noch so den Ertrag ihrer Arbeit von der Landwirtschaft und so weiter auch noch abgehen mussten. Es war also eine totale Unterdrückung gerade da. Und in dieser Situation, und vielleicht kennst du das auch, dass du irgendwie denkst, ja, aber bei mir ist gerade auch total Land unter. Und dann in Gottes Ruhe reinzukommen und Entspanntheit und zu merken, Gott ist nicht total busy und ist nicht total, ja. Und so häufig passiert das bei mir, ich denke mir dann, nee Gott, ich habe jetzt noch zu beten oder dann noch sogar ein Lied zu singen oder irgendwie Gott zu danken, ich habe jetzt gar keine Zeit für. Es wäre eigentlich viel effektiver, ich würde was machen und Gebet ist Zeitverschwendung. Natürlich würde ich das nie sagen, aber denken oder fühlen oder so handeln, als würde ich das denken, tue ich dann manchmal doch. Aber in Gottes Ruhe einzukehren. Letzten Samstag ging mir das so, da war ich irgendwie auch so busy. Es gab so irgendwie Dinge, die mich unruhig gemacht haben. Und wo ich irgendwie auch, keine Ahnung, irgendwie immer denke, ich muss irgendwas machen und das wollte ich noch machen und das wollte ich noch machen. Und dann habe ich gedacht, Gott, mir fällt das so schwer zu beten. Und ich habe mich in mein Arbeitszimmer eingeschlossen. Das ist nur 4 Quadratmeter groß. Und habe gesagt, Gott, ich will jetzt Dankopfer bringen. Und habe Gott gedankt und habe einen Oscar auf meinem Regal gesehen, der vom Teen Camp. Oder habe irgendwas von der Kigo-Fahrt. Ich habe total viele Flyer gesehen hier von der Gemeinde. Habe irgendwie Postkarten gesehen, die Leute mir geschrieben haben. Jemand hatte mir mal ein Holz Kreuz gebastelt, habe das in die Hand genommen, habe Gott dafür gedankt, was er für mich am Kreuz getan hat. Habe für meine Freunde gedankt, habe für die lieben Postkarten gedankt, habe für meine Familie gedankt. Und irgendwie, es kam eine ganz andere Spirit in mein Arbeitszimmer, in mein Leben. Es kam Ruhe, es kam Entspanntheit, es kam eine Vogelperspektive über die Aufregung der Zeit. Und das war total gut. Geh voraus und warte. In Gottes Frieden und Entspanntheit hineinkommen. Das ist eine Sache, die ich dir total wünsche. Und selbst wenn wir denken, oh, da ist doch eigentlich gar keine Zeit dafür, jetzt Gott zu danken, manchmal ist es gerade das, was irgendwo die Situation total verändert. Mein zweiter Punkt, ist auch nur eine Zwei-Punkte-Predigt. Es gibt ja noch was, was er tun soll. Wenn diese Zeichen bei dir eintreffen, also, und wenn du ein Kind Gottes bist und wenn du gemerkt, ja, Gott liebt mich, irgendwie habe ich das mal gehört und ich habe das angenommen. Ja, ich habe irgendwie den Geist Gottes, könnte mehr sein oder Veränderung, könnte auch noch was kommen, sonst irgendwas. Wenn das bei dir eingetroffen ist, dann tu einfach, was dir vor die Hände kommt, denn Gott ist bei dir. Und auch das finde ich total großartig. Das zu tun, einfach das, was Gott dir vor die Hände fallen lässt. Auch da gibt es wieder eine Menge oder auch Christen, die irgendwie total unentspannt sind und überlegen, ja Gott, was soll ich denn tun und was ist dein Wille? Und das ist auch gut, auch manchmal auf Gott zu warten, auch manchmal zu forschen. Aber wenn du grundsätzlich mit Gott im Reinen bist, wenn du Gottes Liebe in dir hast, wenn du nach Gottes Veränderung suchst, dann gibt es auch ein Leben, was so aussieht, tu einfach, was dir vor die Hände fällt. Denn Gott ist mit dir. Mach dir nicht so einen Kopf. Und ich finde das total geil. Ich habe mal von John Wimber diese Geschichte gehört. John Wimber, ein amerikanischer Prediger, der sehr viel übernatürliche Dinge erlebt hat, sodass ihn auch irgendwelche anderen Leute mal Mr. Science and Wonder genannt haben. Und er wurde einmal gefragt, wie er sich denn auf einen Heilungsgottesdienst vorbereitet. Und die Antwort war, tja, ich mache den Fernseher aus und stelle die Colaflasche ab. Und dann geht's los. Ist das nicht geil? Und ich glaube, natürlich kannst du ja sagen, ja, aber Moment, das kann ja wohl nicht alles sein. Ja, natürlich ist das ja nicht das ganze Evangelium, Fernseher auszumachen und die Colaflasche abzulegen. Aber natürlich wird er auch vorher Zeiten des Gebets gehabt haben. Er war ein Mann des Lobpreises. Er war ein Mann, der die Bibel verschlungen hat und irgendwie auch gefastet hat und all diese Dinge. Ja, klar. Aber so zu leben, dann auch einfach das zu tun, was dir vor die Hände fällt. Und wenn dann gerade dran ist, für jemanden zu beten, der ein Problem hat, dem es schlecht geht, ist einfach zu tun. Denn Gott ist grundsätzlich mit mir. Mit dir. Und das ist ein großer, irrer Zuspruch. Und das ist ein Zuspruch, den hat Mose bekommen, den hat Josua bekommen und den haben wir bekommen. Ich bin bei euch an jedem Tag bis zum Ende der Welt. Und ich bin mitten unter euch. Ich habe es gerade schon gesagt, der Herr hat ein strammes Programm. Es gibt hunderttausende Gottesdienste und noch mehr kleine Gruppen unter der Woche. Millionen. Und er ist immer dabei. Und das ändert schon echt alles. Es könnte ja, keine Ahnung, wenn du heute Abend hier warst im Gottesdienst und du gehst nach Hause und sagst, die Band DNB war total super. Okay, Stevie ist jetzt nicht der Phil Collins von Remscheid, aber es war doch richtig gut. Dann ist das schon mal schön, aber du hättest noch mehr erleben können. Du hättest doch noch irgendwie, eigentlich hast du vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, hättest sogar eigentlich die Hauptsache verpasst. Wenn du sagst, die Predigt, ja, sie war okay, ja, das war, hat er gut gesagt, war auch nicht so ganz verkehrt, ja, da stimme ich nicht so zu. Wenn du mit den Gedanken nach Hause gehst, schon mal ganz ordentlich, aber das Hauptding hättest du verpasst. Denn das Hauptding ist, dass Jesus mitten unter uns ist und dass er mit dir ist. Und dass uns das in ein sehr entspanntes Christsein auch reinführen kann. Und dass es ja eigentlich der Hauptunterschied ist. Dass wir nicht nur Andenken haben und tolle Geschichten und Briefe von Jesus hier in Form der Bibel, sondern dass er wirklich da ist. Und das mitzubekommen, wäre doch total super. Viele suchen Gottes Kraft. Und ich glaube, noch besser ist es, Gottes Gegenwart zu suchen, dass Gott wirklich hier ist. Und ich glaube, dass er heute Abend da ist. Und ich hoffe, dass wir das erleben. Und ich hoffe auch, dass wir das auch zumindest in Gottesdiensten hinbekommen, dass wir, wenn dann irgendwas dir vor die Hände fällt, dann tu es einfach. Mach es einfach und mach es einfach. Und das kann zum Beispiel sein, wir haben jetzt bei uns in der Gemeinde eine Gruppe, ein Gebetsnetzwerk gestartet. Und da gibt es eine WhatsApp-Gruppe und da kann man jetzt auf der einen Seite sagen, okay, da ist gerade so viel los, das ist auf jeden Fall noch hochfrequentierter als die Elternpflegschaftsgruppe oder der Fußballverein. Aber es sind so viele Gründe dabei, wo Leute sich Gebet wünschen und auch ernsthafte Dinge und so viele Dinge, wo auch was passiert. Das ist auch, wenn man das mal so geballt liest, ist das irre. Und auch heute Abend, ich weiß, ganz viele Leute sind hier und die brauchen eigentlich Gebet. Die haben eigentlich das so nötig, dass Gott irgendwo in ihre Leben in irgendeinem Punkt dazukommt. Und ich glaube, es ist auch vielleicht sogar manchmal noch viel geiler, wenn man betet füreinander, wenn man beieinander ist. Ich finde eine WhatsApp-Gruppe super, auch für Gebet. Und es ist total gut, dass wir die haben und auch da herzliche Einladung, da mitzumachen. Wenn das jetzt irgendwie rüberkam, als wenn ich mich darüber lustig machen würde, nein, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein so großer Bedarf da, dass Leute Gebet brauchen, wünschen. Ja. Und dann lass das doch heute Abend irgendwie auch, wollen wir, dass das Platz hat. Dass das ein Teil unserer Kultur ist, dass wir füreinander beten. Dass wir füreinander beten lassen, dass wir es einfach tun. Und genauso möchte ich auch Werbung dafür machen, wenn du irgendwie auch einen Gedanken hast. Gleich auch noch, wenn wir Lobpreis hören, wenn wir Musik machen, wenn wir Gott Lieder singen, dann ist es eigentlich total wahrscheinlich, dass Gott dir auch irgendwelche Gedanken gibt. Und vielleicht ist es auch dran, das hier vorne zu sagen. Wenn du falsch liegst, kommt höchstwahrscheinlich keiner ums Leben. Aber wenn du richtig liegst, dann bedeutet es vielleicht für einzelne Leute sehr viel. Wenn du eine Geschichte hast, an die du dich erinnerst, etwas Cooles, was du mit Gott erlebt hast, dann erzähl es doch. Und dass, wenn man auch so etwas macht, wenn man einfach so lebt, dass man auch einfach das tut, was einem gerade vor die Hände fällt, so diese jesusmäßigen Dinge, dann passieren total viele Fehler. Und es ist, ja, das gehört dazu. Und manchmal sind wir im Nachhinein schlauer, aber auch nicht immer. Aber wir können nur das Leben nur vorwärts leben. Aber dann mach es einfach. Sprich mich gleich an und dann ja, ist dafür total auch auf jeden Fall Raum, dass das hier durchs Mikrofon gesagt werden kann. Und häufig tun wir das nicht, weil wir immer denken, ach, wir sind irgendwie noch so unperfekt. Wir können das noch nicht so richtig. Ich bin mir so unsicher, ob das Gott war. Aber ganz häufig ist es Gott. Ganz häufig, ich meine, wir sind ja schließlich ein Gottesdienst, wo er gesagt hat, er ist mitten unter uns. Ganz viele Gedanken sind auch mal von Gott. Und dann lass sie nicht so unter den Tisch fallen, sondern lass uns den Reichtum, den wir haben, feiern und miteinander teilen. Ihr Band, ich bitte euch schon mal nach vorne, dass ihr euch schon mal bewaffnet mit Instrumenten. Und ich möchte gerne so zum Ende noch eine Geschichte erzählen, die so ein bisschen auch so diese Unperfektheit, unter der wir häufig leiden. Dass wir immer denken, das, was wir haben, das reicht irgendwie nicht oder ist so defizitär oder nicht so in Form. Oder Gott kann so wenig daraus machen. Was sollte Gott aus den Gedanken, die ich dann habe, was sollte er daraus machen? Und ich habe diese Woche eine Geschichte gehört, habe sie auch mal recherchiert. Im Jahre 1955 gab es eine Frau in den USA, die hieß Elisabeth. Elisabeth Hansen. Und sie hatte einen grünen Mantel. Und irgendwann war dieser grüne Mantel total aus der Mode raus. Und er hatte Flecken und er war eigentlich auch ziemlich hässlich. Und irgendwann, als sie sich einen neuen Mantel kaufen konnte, hat sie gesagt, endlich kann ich diesen scheußlichen, ekelhaften Mantel mal wegwerfen. Und das hat ihr Sohn mitbekommen und sagte, Moment Mama, du kannst ihn mir schenken. Und sie sagt, was willst du denn mit dem Mantel? Ja, weiß ich noch nicht genau, aber du willst ihn doch eh wegwerfen, was kümmert es dich? Und sie hat diesen Mantel, diesen alten, schäbigen, grünen Mantel ihrem Sohn geschenkt. Und ihrem Sohn. Und ihr Sohn hat noch zwei Tischtennisbälle aufgeschnitten und aus diesem Mantel und zwar Tischtennisbällen, den berühmtesten Frosch der Menschheitsgeschichte gebastelt. Ein Frosch, der Banjo spielen konnte und die hübschesten, bestaussehendsten Schweinedamen verführt hat. Ein Frosch, der sogar einen Stern auf dem Walk of Fame hat. In Hollywood. Kermit der Frosch. Und ich glaube, dass Gott aus dem, was wir haben, wunderbare Dinge machen kann. Und das tut er am laufenden Band. Und ich hätte ja noch Bock, Geschichten zu erzählen, aber ich lasse das mal, weil sonst wird es wieder viel zu lang. Gott kann aus dem, was du hast, wunderbare Sachen machen. Amen.